Unternehmenswerte frisch geröstet. Im Podcast Negemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Für mehr Gewinn, Erfolg und Zeit. Von und mit Alexander Negemann, Wirtschaftswissenschaftler, Entscheidungsfinder, Speaker, Autor. Negemann to go. Alles andere ist kalter Kaffee.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Negemann to go. Der Podcast mit Impulsen für Unternehmer, Selbstständige und die dies werden wollen. Heute bei mir im Studio zum Interview Lars Thierling von To Increase, Agentur für Marketing und Events. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Lars.
Grüß dich, Alexander.
Ja, Lars Thierling und ich kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile. Muss wirklich sagen, wie schnell die Zeit vergeht, das ist schon verrückt.
Negemann to go. Interview.
Lars hat in der Krise es tatsächlich geschafft, was ganz Neues zu gestalten und Leute an einen kleinen See mit einem kleinen Inselschlösschen zu bringen. Und zwar ist das der Hariksee, der bei mir am linken Niederrhein ganz in der Nähe ist. Und heute reden wir auch so ein bisschen über das Thema Paddeln macht Spaß. Das Ganze hat aufgesetzt der liebe Lars Thierling. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, warum du das machst, was du machst?
Negemann to go. Bold why.
Das hat sich alles irgendwie aus dem Job heraus ergeben. Ich arbeite unter anderem für die Boot Düsseldorf und aus dem Grund habe ich sehr früh sehr viel mit Wassersport zu tun. Das ist natürlich ein Vorteil, dass man die Trends frühzeitig mitbekommt und vielleicht auch einen tieferen Einblick kriegt als der Otto Normalmensch. Und habe dann schon vor 11 Jahren angefangen mit Stand-Up-Paddling. Da waren die Boards noch sehr teuer, teilweise aus Hartplastik und haben das dann mal weitergemacht und alleine fahren war langweilig. Meine Freunde, die mitgefahren sind, die haben auch wenig Zeit, aber leider genau nicht, wir haben keine gleichen Freizeiträume gehabt. Und so habe ich angefangen, das Menschen beizubringen, die halt da Interesse dran haben. Immer in kleinen Gruppen, einfach just for fun, damit man nicht alleine fahren musste. Und dann im Jahr vor Corona war dann die Anfrage des Inhabers vom Hariksee, ob man das nicht größer machen möchte, weil ich habe schon Jahre dort gemacht. Ich war einer der wenigen oder einer der einzigen, die dort gefahren sind, neben so 2 Anglern und ein paar Tretbooten, war das dann schon ein bisschen ein Exot quasi. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen das richtig. Und vor Corona habe ich viele Boards bestellt. Glücklicherweise, ich bin das Risiko eingegangen und habe sehr viel bestellt. Die kamen dann auch wirklich noch vor der großen Materialkrise an, kamen dann auch mit dem Zug über Russland und dann natürlich auch mit den Produkten, die wir über unsere Aussteller und Lieferanten bekommen und Partner, waren wir glücklicherweise frühzeitig vorbereitet, sodass wir dann durch Corona durchgängig Kurse in großen Gruppen geben konnten. Und wir haben mehrere tausend Menschen nur am Hariksee begeistert.
Ja, wow, Wahnsinn. Also wenn ich so an meine Urlaube jetzt zurückdenke, dann sehe ich diese Stand-Up-Paddles inzwischen überall. Und habe das auch selber mal ausprobiert. Das ist jetzt natürlich einige Zeit wieder her. Und wie kann ich das dann mir vorstellen? Wie sieht so ein Training denn eigentlich bei euch aus?
Ja gut, wenn wir jetzt rein aufs Training draufgehen, geht es erstmal darum, dass man die Leute im Vorfeld begeistert. Die müssen schon Spaß dran haben. Ne? Also wenn jemand sagt, ich bin überhaupt nicht wasseraffin und meine Partner, Partnerin schleift mich dahin, dann ist schon eine innere Verkrampfung da. Es fängt, die Leute müssen Bock haben. Und dann wird das immer in den Gruppen, wir sind meistens so um die 10 Leute, eine richtig lustige Geschichte, weil letztendlich müssen das ja alle mal ins Wasser und haben dann auch Spaß daran. Das kriegen wir im Feedback, weil ich sehe die Leute halt immer wieder. Wir fangen immer an mit Theorie, damit die Leute einfach lernen, was für Material brauche ich am Minimum? Welche Ausrüstung soll ich haben? Worauf soll ich bei einem Boardkauf achten, dass ich nicht den Fängen im Discounter-Bereich des Preises halt einfach erliege quasi, die dunkle Seite der Macht, sondern dass ich wirklich da mich ein bisschen fachkundig mache über den Fachhandel oder auch über diverse Fachseiten oder Magazine, damit ich wirklich keinen Müll kaufe, sondern ordentliches Material habe. Und es gibt Anleitungen, worauf ich dann achten Materialqualität und ist es auch das richtige Board für mein Einsatzgebiet oder auch der richtige Board für meinen Körper. Ne? Es gibt natürlich auch Menschen, die haben sich ein günstiges Board gekauft und wiegen 110 Kilo. Da haben sie schon verloren. Okay. Die werden immer nur ins Wasser fallen und die werden nie richtig entspannt Spaß haben wie Menschen, die sich vorher schlau gemacht haben. Und danach gucken wir uns dann die verschiedenen Materialien an und die Thema Paddel natürlich auch. Dann die verschiedenen Board-Typen, dass man einfach mal einen Blick dafür kriegt, was ist überhaupt ein Touring-Board oder was ist ein Allround-Board und was ist der Unterschied zu einem Yoga-Board? Und dann geht es aber noch einen Schritt weiter. Wir haben das Thema, weil es halt immer Kurse vom Deutschen Stand-Up-Paddle-Verband sind, also wirklich zertifizierte Kurse. Okay. Wir haben das Thema Umweltschutz, wir haben das Thema Vorfahrtregelung. Wie benehme ich mich auf dem Wasser allgemein und nicht nur an einem See? Der Hariksee ist ein Privatsee, da das sind dann die Regeln etwas anders als in anderen Bereichen. Wo finde ich überhaupt Gebiete, wo ich fahren darf, ohne in den Naturschutz einzugreifen? Wie verhalte ich mich da? Und wo sind dann die Thematiken, dass ich auf den richtigen Weg komme? Und wenn die Leute die Theorie haben, das geht relativ auf spielerische Art und Weise, haben sie zumindest erstmal einen Einblick, was kommt auf mich zu? Das ist viel mehr, als sie im Vorfeld gedacht haben. Viele denken, ich stehe mich drauf und dann funktioniert das schon irgendwie und ich darf überall fahren. Dem ist nicht so, denn es gibt mittlerweile so viele Befahrungsverbote, weil Menschen, die sich nicht haben kundig gemacht, in Naturschutzgebiete rein sind, in Gefahrensituationen und wenn die Polizei dann irgendwie 5, 6, 7 Mal am Tag rausrücken muss, weil jemand sein Board ausgepackt hat und noch nicht mal seine Sicherungsleine dran hat, dann ist dann auch der Bereich um die Elbphilharmonie ganz schnell gesperrt. Kanu, Kajak darf aktuell noch fahren, Stand-Up-Paddler nicht mehr.
Ja, krass. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet. Also diese Reise, die du gerade antrittst, das finde ich schon echt spannend.
Niggemann to go. Brain.
Ja, also einen roten Faden braucht man, das höre ich daraus. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das mit so viel Wissen einhergehen muss. Und ein paar hundert Euro sind es schnell ausgegeben für eine Ausrüstung, die ich am Ende gar nicht nutzen kann. Ja, also das macht ja durchaus Sinn. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie lange geht denn so ein Kurs und wie viel Zeit soll ich denn da einplanen, bis ich dann so sicher auf dem Wasser stehe, dass ich mich da zum einen wohlfühle, natürlich Spaß habe, das wird von Anfang an der Fall sein, aber auch mit dem Spaß mich in den richtigen Gefilden aufhalte? Was muss ich da so ungefähr mir vorstellen?
Ja, also ein Einsteigerkurs, der beinhaltet halt letztendlich die Theorie. Der beinhaltet dann die ersten Erfahrungen. Wir nennen es immer so kurz und knapp. Du gehst, kommst heil aufs Wasser, überlebst und kommst wieder heil zurück. Also wir leiten die Kursteilnehmer an, dass sie sicher aufs Wasser kommen und nicht im Stehen auf einem Steg aufs Brett steigen. Wenn das Brett dann wegrutscht, falle ich mit dem Kopf auf den Steg und kann mir dann halt das Knick brechen. Und wenn ich mir manche Menschen dort angucke, die halt keinen Kurs gemacht haben, dann sieht das auch schon sehr in die Richtung aus. Da sage ich immer, das Glück ist mit den Dummen. Ja, ist einfach so. Und dann kommt halt so ein paar Grundpaddelgeschichten und dann kommt es uns aufs Ausstehen. Und das ist jetzt eine Sache, Kinder sagen immer, wann darf ich ins Wasser? Und die Erwachsenen, muss ich da rein? Das heißt, beim Aufstehen sind viele Erwachsene, und ich sag mal, ein Kern ist bei mir wirklich Großteil über 40 Jahre. Und die haben schon früher Sport gemacht, aber sind jetzt in ihrem normalen Alltag und sind sehr verkrampft drauf. Und dann fängt es schon an. Es kann sein, dass die Muskeln kontrahieren, weil solche Bewegungen noch nie gemacht worden sind, weil wir gehen ja in die Tiefmuskulatur rein und gehen an ganz andere Muskelgruppen rum. Das kann sein, dass zum Beispiel Erwachsene, die in der Kindheit nie barfuß gelaufen sind, erstmal Probleme haben, ruhig und entspannt zu stehen, weil die Muskeln einfach noch neu lernen müssen. Und das dauert bis zu einer halben Stunde, bis dann der Körper sich dran gewöhnt hat. Ne? Und ein anderer Teil ist halt, dass die Leute verkrampft sind, weil sie wollen nicht ins Wasser fallen. Sie müssen in dem Kurs ins Wasser, weil wir auch das Thema, hatte ich vorhin noch gar nicht angesprochen, Selbstsicherung. Das heißt, ich kann ja gar nicht auf den See gehen, wenn ich es nicht schaffe, alleine mich aus dem Wasser rauszuholen. Das wäre ja lebensgefährlich. Und auch das machen wir, üben das auch. Und wie kann ich auch jemandem helfen, der es nicht alleine schafft? Also ich würde keinem empfehlen, selbst auf dem Badesee würde ich vorsichtig sein, weil dann Strudel ist oder was auch immer, kann das schon gefährlich werden. Oder ich kriege einen Krampf. Und ohne eine Sicherungsleine und ohne, ich komme selber aufs Board raus, ist manchmal ja nicht so easy. Also ich würde es nicht machen.
Jetzt bin ich auch selber gelernter Rettungsschwimmer und kann da nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es nochmal was ganz, ganz anderes ist, wenn es dann auch noch darum geht, dass Material dabei ist. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Finde ich toll, dass du das ansprichst, denn natürlich spielt auch der Funken Sicherheit mit. Ohne sollte man auf gar keinen Fall aufs Wasser gehen. Das ist
genau, ganz, ganz wichtig. Und wobei das Material ist dabei, das ist ja super, weil ich habe eine riesen Luftmatratze, wo ich mich festhalten kann. Ich muss nur wieder draufklettern können. Und ich sag mal, der normale sportliche Mensch oder der Durchschnittsmensch, der schafft das auch ohne Probleme. Sag mal, die ein bisschen hüftschwach sind oder die leider auch dann irgendwann ein paar Kilo zu viel haben, dann auch eher die etwas kleinere Dame als der größere Herr. Ne? Armreichweite, das hilft schon ein bisschen beim Aufsteigen. Das sind dann schon Herausforderungen, aber das ist auch eher selten der Fall. Das ist viel Kopfsache. Wir haben mal so vielleicht noch 30 Leute, die es in den letzten 2-3 Jahren nicht geschafft haben. Und die dürfen jederzeit wiederkommen, sich parallel ein Board mieten zu jedem Kurs und kostenlos so lange üben, unter Aufsicht. Also wir müssen halt nur die Leihgebühr am Verleih bezahlen. Aber der Kurs ist dann kostenlos, bis sie es geschafft haben. Und viele Mega machen Deal. Das dann auch.
Krass, ja.
Toll. Meistens kommen die Leute ja in Gruppen und dann ist der Gruppendruck da, weil alle können fahren und ich nicht. Und dann sieht man wirklich, wie die Leute üben. Und ich habe auch letztens noch eine Dame gehabt, die war 2 Stunden im Wasser und hat geübt, geübt, geübt. Und dann war es am nächsten Tag, dann hat es geklappt. Und das, da ist der Gruppendruck ganz gut. Und ich denke, das ist dann auch ein gutes Gefühl für uns, dass wir sagen können, die Menschen können es und wir müssen uns dann später auch nichts vorwerfen, dass wir denen halt eine Lizenz gegeben haben und die kriegen noch nicht mal ihren Körper aus dem Wasser raus.
Ja, also ich hätte jetzt nicht mal gewusst, dass man da überhaupt eine Lizenz für braucht, um mit einem Stand-Up-Paddle aufs Wasser gehen zu dürfen. Ja, also ich dachte immer, das würde so gehen, aber
wie gesagt, das kommt aus Unwissenheit
schützt ja vor Strafe nicht. Ne?
Nein, aus die Verbände, das ist eine Initiative des Deutschen Kanuverbandes, des Wellenreitverbandes und des Stand-Up-Paddle-Verbandes. Es ist halt so, Thema Naturschutz betrifft uns alle. Wenn ein paar Leute Scheiße bauen, fallen alle quasi unter, müssen alle leiden, weil sie halt dann Verbote kriegen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Es gibt auch viele Verleiher, die verleihen ohne Sicherungsleine. Ist dann auch ein Thema. Und eigentlich müssen die Verleiher ja die Menschen einweisen, wenn sie etwas verleihen. Ne? Für den Verleiher ist es toll. Ich zeige die Karte hoch. Oh, der kann fahren. Viel Spaß. Cool. Ja. Kurze Reviereinweisung, passt da und da fährst du nicht hin. Oder man macht einen Aushang und macht darauf aufmerksam. Aber wenn ich einen so aufs Board stelle, handle ich auch ein bisschen fahrlässig.
Ja, ich merke, du bist da komplett natürlich im Thema drin. Logisch, wer es schon so viele Trainings gegeben hat, weiß, wovon er spricht. Und das gibt mir natürlich als neuer Teilnehmer bei dir im Kurs auch die nötige Sicherheit. Sagen, da habe ich echte Profis, das macht Spaß. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu meiner Eingangsfrage. Theorie und Praxis Einsteiger, wie viele Tage ungefähr würdest du dann rechnen, damit ich dann einigermaßen dem Board da stehen kann?
Wenn du jetzt nicht in diese Ausnahmefälle reinkommst, die ich vorhin beschrieben habe, bist du nach 90 Minuten bis 2 Stunden fit.
Oh, wow.
Der Rest ist Konditionssache.
Okay. Ja, und die kann man sicher dann auch auf dem Stand-Up-Paddle organisieren und auch ranschaffen. Ne? Apple Watch bietet ja auch die Möglichkeit für das Trainings-Stand-Up-Paddle.
Ach so, ja, da geht's wirklich ums Fahren. Und vom Prinzip her ist es ja so, die Leute, die den Kurs gemacht haben, die kommen relativ regelmäßig danach und leihen sich dann am Verleih, wo wir auch gar nichts mit zu tun haben.
Okay.
Die Boards aus und ich sehe sie immer üben und sie wollen immer noch jemanden dabei haben, der sie ein bisschen an die Hand nimmt, der nochmal vielleicht korrigiert und guckt. Und wenn die dann auch fahren, die wollen mit uns halt, wir machen viele geführte Städtetouren, die wollen da alle mitfahren und da müssen sie sowieso 2 Stunden am Stück mindestens fahren können, weil sonst sind sie dann der
Bremsklotz. Geführte Städtetouren, jetzt wird es wieder spannend. Jetzt erzähl mir mal was über geführte Städtetouren beim Stand-Up-Paddle.
Das heißt, ja,
Lass uns
erst einen Schritt zurückgehen. Also die 90 Minuten, dann ein bisschen Konditionstraining, dann kann man noch den sogenannten Technikkurs machen. Das heißt, ich lerne dann gerade zu paddeln, Situationen, die wir an einem Steg haben, ein idealer Einstieg, den gibt es halt nirgendwo. Und wir haben auch Möglichkeiten, das zu trainieren, dass ich unterschiedliche Höhen habe für den Einstieg, dass man dort sicher die Fallstricke, die dort kommen, da sind's, wenn man es ruhig macht, kann man alles entspannt machen. Ist aber, wenn ich es zu hektisch mache, kann ich mir auch ganz doll wehtun. Und das vermeiden wir. Wir gehen auch dann in die Grenzbereiche des Boards, dass ich auch nicht, sag ich mal, wie eine alte Oma wende, sondern vielleicht mit einem Schlag wenden kann und solche Geschichten. Und das üben wir halt dann im Technikkurs. Das heißt, 2 Kurse maximal und mehr braucht man nicht. Der Rest ist dann Meer ist ein bisschen was anderes, Wildwasser ist was anderes, aber das können wir hier in der Gegend auch gar nicht machen, weil wir gar kein Gebiet haben, um es zu trainieren. Mit kleinen Gruppen fahren wir dann ab und zu ins Meer und üben da mal ein bisschen auf der Welle fahren. Da braucht man aber auch wieder andere Boards für, um es richtig zu machen.
Negemann to go. Business.
So, und jetzt kommen wir dann in den Schlenker zu den Städtetouren. Also Stand-Up-Paddling ist ja letztendlich nicht nur eigene körperliche Ertüchtigung, sondern es ist auch ein Miteinander, dass man ja gemeinsam etwas macht. Und ich habe gestern eine geführte Tour auf der Nils gehabt. Eine Nils kann jeder fahren. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte nicht suchen, wo ist mein Ein- und Ausstieg, sondern ich zahle ein paar Euro dafür, um diesen Service zu bekommen. Ne? Die kriegen dann eine Info, da treffen wir uns um so und so viel Uhr, wir fahren die Autos hin und her und dann kommen wir raus und wir haben eine schöne Gruppe und eine schöne Zeit zusammen. Mhm. Das Gleiche machen wir auch mit Städten. Also gerade die Städte in Benelux sind natürlich alles tagesziel-affin. Das heißt, ich kann jede Stadt sowohl in Belgien als auch in Holland innerhalb von 3 Stunden erreichen und kann auch abends wieder zurückfahren und kann dann tagsüber den Tag genießen. Hm. Und ich sag mal, Sightseeing durch eine Fußgängerzone durch, während sich die Leute in den Geschäften die Beine platt treten und man fährt ganz entspannt und genießt die Atmosphäre, die Architektur, die Bauwerke, ohne dass einen stört, ist traumhaft. Also es ist wirklich entspannt. Und was für alle auch. Und die es zum ersten Mal machen, natürlich noch mehr. Das ist dann schon, die sind geflasht.
Da wird man quasi selbst zum Gondoliere, ne? Ähnlich wie in Venedig, ne? Kriegt man eine Städtetour.
Ja, nur, dass der Verkehr dann überschaubarer ist, außer in Amsterdam. Aber da fahren wir nicht hin. Das ist, macht keinen Spaß.
Was waren so deine Highlights, wo du sagst, diese Stadt ist auf jeden Fall für Stand-Up-Paddling eine Reise wert?
Alle. Wir machen viel Utrecht, weil es halt nah ist. Aber Utrecht nennt sich auch Klein Amsterdam. Das heißt, die Atmosphäre von Amsterdam habe ich dort auch, aber nicht dieses Überlaufensein. Also das ist, finde ich, schon ganz gut. Und da machen wir halt auch regelmäßig die Touren hin, weil man ist in 1,5-2 Stunden da, je nach Verkehr. Oder die Städte oben am Meer, Den Haag ist auch schön, weil es halt auch modern ist, aber dann noch mit klassischen Elementen dazwischen. Und man kann abends immer noch mal zumindest für einen Sundowner dann die 15 Kilometer nach Scheveningen fahren. Und dann noch am Strand gemeinsam was zu trinken und den Sonnenuntergang zu gucken. Was natürlich auch immer schön ist. Also es sind alles so, ja, Erlebnisse.
Das klingt nach einem ganz schön vollen Programm, was ihr auf der einen Seite anbietet und auf der anderen Seite natürlich auch zeitlich ganz schön bindet. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das gut gefragt ist.
Es war die letzten 2 Jahre extremst gut gefragt. Die Leute konnten nicht weg. Also wir merken das schon sehr stark, dass die Leute wieder wegfahren. Jetzt in den Ferien. Dass vermehrt Firmen kommen, die sagen, wir wollen mit unseren Teams etwas machen. Da hatten wir jetzt im Juni ganz viele, die dann kommen mit 20, 30, 40 Leuten und sagen, boah, wir machen was gemeinsam. Man hat immer noch einen gewissen Abstand, man macht was an der frischen Luft. Und wir haben ein tolles Restaurant, du kennst es ja, mit dem Nordriss, dass man dort vorher buchen kann und essen kann. Und man kann natürlich auch in Absprache mit dem Hafenmeister ein paar Bierbänke hinstellen hinter das Bootshaus, dann ist man auch ein bisschen unter sich. Das geht auch ganz gut. Und da können wir halt einiges bieten auf eine einfache Art und Weise. Also Schickimicki ist da nicht, sondern es ist sehr rudimentär. Aber es reicht den Leuten, weil die wollen miteinander etwas machen. Wir haben nur Teams da gehabt, die sich nur online vorher gesehen haben die letzten 2 Jahre.
Wahnsinn, oder? Ne? Das muss man sich mal überlegen. Remote Work, ja, bis zum Abwinken. Und ja, das stellen wir auch fest. Die Nachfrage ist definitiv da, dass man sich endlich wieder live und in Farbe trifft. Und da kommt es den Menschen gar nicht auf Schickimicki an. Die wollen kommunizieren, die wollen miteinander sprechen, die wollen Spaß haben. Und wenn man das dann noch mit, ich sag mal, einer Überwindung vielleicht auch nochmal verbinden kann, über seine, ich sag mal, Komfortzone hinaus mal ein bisschen was zu machen, ja, auf dem Stand-Up-Paddle zu stehen, das ist natürlich eine tolle Sache. Also es ist mega cool.
Ja, wir haben mittlerweile auch Boards für Gruppen, wo dann 8 Leute draufstehen können. Das ist dann noch ein ganz anderer Fun-Faktor.
Super. Da weiß ich schon, was ich das nächste Mal mit meinem Team mache. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz oben jetzt schon auf der Liste. Also meine Empfehlung hast du. Aber als guter Unternehmer sollte man auch manchmal den ersten Spatenstrich alleine wagen. Das heißt, ich glaube, dann komme ich erstmal zu einem Einsteigerkurs zu dir. Ich schaue mir die Sachen auch gerne schon mal als Chef manchmal vorher an.
Das macht auch Sinn, weil der Chef ist dann sicherlich nicht der Letzte, der im Wasser ist, je nachdem, wie gut er zu seinen Mitarbeitern ist.
Und, also liebe Chefs da draußen, wer sich definitiv mal vor seine Mannschaft stellen möchte mit einem Stand-Up-Paddle, ist hier bei Lars Thieling und Team super aufgehoben. Ja, cool.
Become big.
Mal kurz zusammenfassen. Also das Stand-Up-Paddling, das ist eine Sache, die bekommt man aktuell mit dem Training nur am Hariksee oder bietest du das auch inzwischen an anderen Stellen schon in NRW an?
Also den Kurs bieten wir am Hariksee an, weil da die Infrastruktur vor Ort ist natürlich. Mhm. Wir fahren auch woanders hin, das ist gar kein Thema. Wir sind also deutschlandweit aktiv. Und es ist halt letztendlich, muss man dann noch sagen, eine Sache des Preises, wenn man unsere Kompetenz haben möchte, ist das kein Thema, aber dann wird es halt ein bisschen teurer, weil halt Fahrtkosten und Fahrzeit hinzukommen. Mhm. Aber wir sind national drin. Wir machen ja auch eine riesen Roadshow, einmal im Sommer über 3 Wochen für die Industrie, wo wir auf Campingplätze fahren. Und da sind wir ja auch deutschlandweit unterwegs. Also ich glaube, es gibt keinen Ort, der weiter weg ist als 200 Kilometer zu uns. Mhm. Und da sind wir 3 Wochen auf Campingplätzen und bringen die Leute zum Paddeln und bringen den Wassersport quasi und auch campingaffine Sachen den Campern näher.
Mhm. Ja, und gerade in diesem Milieu Camper, ja, also ich bin auch regelmäßig zu meinen Keynotes mit einem Tourbus unterwegs, ja, weil ich es einfach mag, mein Zuhause immer direkt dabei zu haben, ja, um nicht im Hotel einchecken zu müssen. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Auch da lässt sich beobachten, dass immer mehr aus den Garagen hinten diese Stand-Up-Paddles rausziehen. Ja, und jetzt an alle Leute da draußen, die das bisher gemacht haben, geht nicht gleich zu den filialisierenden Unternehmen da draußen, sondern holt euch erstmal vernünftige Beratung. Will nicht sagen, dass die Boards nicht schlecht sind. Aber wie Lars gerade eben schon eingangs richtig sagte, ja, ist für jeden Menschen was Individuelles mit dabei. Ja, und man muss eben auch schauen, für welchen Zweck soll das Board dienen. Und das hatte ich eben auch schon rausgehört. Yoga und Stand-Up-Paddling scheint auch mehr und mehr in Mode zu kommen. Ich habe jetzt in den letzten Urlauben auch das schon beobachtet. Die ersten Reklame-Tafeln von Yoga-Lehrern, die diese Stand-Up-Paddle-Yoga auch anbieten. Was ist denn da die Besonderheit an so einem Board? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es was anderes ist.
Ja, es ist, man kann theoretisch auf jedem Board Yoga machen, ne? Mhm. Nur bei den Yoga-Boards ist es so, dass der Griff in der Mitte, wo ich trage, der ist ein bisschen eingelassener, weil ich auf der Fläche liege. Ich habe, wenn überhaupt, ein kleines Gepäcknetz, wenn überhaupt, damit die Liegefläche, das sogenannte Deck, das ist dann diese weiche Fläche, wo ich drauf stehe, die ist halt größer, damit ich mich einfach entspannt hinlegen kann und nicht irgendwas hab, wo es drückt oder zwickt oder so. Mhm. Aber grundsätzlich braucht man für Yoga kein eigenes Board. Die Yoga anbieten, also auch wir bieten Yoga an. Die meisten Leute kommen sowieso mit ihren persönlichen Boards dazu und wir haben auch keine reinen Yoga-Boards. Wir haben nur ein sogenanntes Yoga-Dock, wo man, das ist wie ein Stern, wo sich die Boards dann festmachen, wo dann unsere Fiona dann die Kurse gibt. Mhm. Also das ist schon ganz, ganz praktisch. Aber das Board ist ein bisschen anders aufgebaut, es wackelt weniger, hat eventuell noch eine Zusatzfinne unten drunter, dass man einfach dass es ein bisschen ruhiger im Wasser liegt. Mhm. Aber eigentlich will man ja gar nicht, dass es ruhiger im Wasser liegt, sondern es muss nur fest sein. Man will ja diesen Effekt mit dabei haben. Mhm. Aber das ist so individuell wie alles andere. Mhm. Und nochmal ganz kurz, wo du Camping angesprochen hast. Wer Lust hat, kann sich einfach mal Boards anschauen, die man eine Woche am Campingplatz hat liegen lassen, die können nämlich platzen in der schönen, in der knallen Sonne, dann ist das halbe, der halbe Wohnwagen weggerissen. Also das ist sicherlich nicht häufig der Fall, aber passiert nicht selten. Mhm. Und da gibt es genug Beispiele bei YouTube und Co., wo man mal einfach schauen kann, was passiert, wenn zum Beispiel das Board am Ventil halt keinen Überdruck Entlass hat.
Spannender Lifehack. Werde ich auf jeden Fall jetzt mal nach Google und mal anschauen.
Das voll aufpumpen, schön in die Sonne legen, dann kannst du eine böse Überraschung geben, wenn man nach einer Woche wieder zum Campingplatz zurückfährt.
Wenn ich mir das so alles anhöre, auch so ein bisschen aus unternehmerischer Sicht, das ist natürlich mega, was ihr da aufgezogen habt. Ich meine, das passt zu dir und dein Leben im Bereich von Marketing und Events 1:1 rein. So im Nachgang ist das für mich eine logische Konsequenz. Da hätte ja gar kein anderer machen können als Lars Thieling. Mir fällt da Folgendes ein. Gibt es dann schon einen Lohnfertiger, der dann deine Boards, die du dann auch deinen Kunden anbietest, dann herstellt?
Nein, also wir handeln mit der klassischen Markenware auch, aber wir arbeiten da mit einigen Herstellern zusammen, die wirklich mega tolle Produkte machen. Die sind aber natürlich auch entsprechend preisintensiv, also nicht unbedingt für den Otto-Normale-Einstieg. Ich sag mal, die Ambitionierten, die kommen, informieren sich, machen einen Kurs und wenn sie Spaß dran haben, dann investieren sie auch direkt viel Geld, weil sie sagen, ich möchte was Ordentliches haben.
Ja.
Es gibt aber auch Menschen, die, die das Geld vielleicht auch nicht haben oder nicht ausgeben wollen. Und auch wir haben irgendwann das Thema gehabt, wenn wir Großgruppen haben, da kann ich auch nicht 40 Markenboards hinlegen, gerade so nach Corona-Zeit. Und wir haben auch selber Boards machen lassen, die aber in den gleichen Werken produziert werden. Mhm. Die haben ein paar Features, wo wir einsparen konnten. Dinge, die wir für Einsteigerboards nicht brauchen, zumindest bei uns nicht. Mhm. Und die fahren sehr gut und die erfreuen sich auch großer Beliebtheit. Mhm. Und die paar, die wir mehr haben produzieren müssen, um ein eigenes Logo draufzusetzen, die waren noch innerhalb von einer, glaube ich, 2 Tagen ausverkauft. Mhm. Und wir werden auch jetzt neue produzieren. Die sind dann aber in einer bezahlbaren Preisklasse. Mhm. Ich nenne es immer so, man ist ein bisschen über Discounter, aber nicht viel teurer als Amazon, aber mit einer weitaus besseren Qualität. Mhm. Und einem Ansprechpartner vor Ort, was ja auch noch immer ein Fall ist, ne, dass man auch mal eine Einweisung kriegt, wie baue ich so ein Ding auf? Weil immer, wenn ich Leute sehe, die zu Kursen kommen, die packen dann ihr Board von Lidl aus und dann wissen gar nicht, was sie tun sollen.
Sehr stark. Also das mag ich auch total gerne. Ich bin auch so ein Typ, der sich gerne Dinge verkaufen lässt. Ja. Und wenn ich dann noch eine richtige Einweisung bekommen habe und dann mich auch für das richtige Board, also für euer Board entscheiden dürfte, dann würde ich das natürlich auch blindlings machen. Ja, und ja, manchmal muss man einfach ein bisschen Geld sparen. Ja, und dann holt man sich es dann halt erst nächsten Sommer. Und bis dahin genießt man vielleicht die eine oder andere Tour mit euch, ja, und nutzt dann die Leihboards, die ihr zur Verfügung
stellt. Ich wollte gerade sagen, also ja, wenn man,
noch ein bisschen
Schrott holt, Leihboards holen, Leihboards nehmen. Dafür sind sie ja da und auch mehrere Hersteller ausprobieren, ruhig auf verschiedene Verleiher, um einfach mal dieses Gefühl zu bekommen, welches Board passt zu mir, was fühlt sich gut an, ne? Abgesehen von meinem Körper und meinen, vielleicht mal Anforderungen, die ich haben möchte. Ist ja wie beim Autofahren. Man hat ja immer noch mal, man stellt sich drauf und sagt, boah, hier fühle ich mich wohl oder beim Auto, hier setze ich mich rein und fühle mich wohl. Und dann ist das sicherlich ein Thema, was nicht unwichtig ist.
Finde ich mega. Ich finde auch mega, wie ihr das da aufgezogen habt, wie du das Ganze angegangen bist, ja, und wie du es tatsächlich geschafft hast, in der Krise da mit diesem Thema voll durchzustarten. Es war sicherlich auch da ein passender Zeitpunkt, was draußen anzubieten. Aus dem Speaking kenne ich das auch. Also wir hatten ja Berufsverbot, ja, und auch als Eventveranstalter Berufsverbot, ja, da durfte viele Sachen live und in Farbe nicht stattfinden. Da muss man natürlich kreativ werden und schauen, was man macht. Jetzt machst du ja nicht nur dieses Thema Stand-Up-Paddling, sondern bist auch im Bereich Marketing und Events unterwegs. Ja, wolltest du da noch ein paar Worte zu sagen, was die Kunden denn tatsächlich alles mit To-Increase-Marketing machen können und Events?
Also vom Prinzip her sind wir eine klassische Eventagentur. Wir machen keine Hochzeitsmessen, sondern in der Regel wirklich Roadshows und auch Firmenveranstaltungen und haben auch sehr erfolgreich die 150-Jahres-Feier für Schalt und Bachmann gemacht. Cool. Eine ganz faszinierende Veranstaltung, weil wir in 22 Ländern gleichzeitig gefeiert haben, die auch dann medial miteinander verknüpft waren, also vernetzt. Und das war schon auch für uns eine Herausforderung. Das war ein Projekt, das ging 13 Monate und emotional absolut greifend. Also die Mitarbeiter, für die es ja gemacht wurden, die waren alle begeistert. Die bekommen Gänsehaut, wenn sie das Video sehen und ich selber auch. Man war so wirklich mittendrin mit den Menschen gemeinsam. Zumal wir da noch die besondere Situation haben, dass wir mit einem kleinen Team des Kunden das Ganze zusammen organisiert haben. Das heißt, unter größter Geheimhaltung, das wussten alle eine Woche vorher erst, was überhaupt kam, war das dann in einem Unternehmen selber schon eine Herausforderung, aber eine sehr klasse, tolle, positive Erfahrung. Und es hat richtig Spaß gemacht.
Schön, das freut mich zu hören. Und ja, ich kann das auch aus dritter Hand nur weitergeben. Bei mir in der Nachbarschaft, ein Ingenieur, der genau bei Schalt und Bachmann beschäftigt ist, der hat genau das bestätigt. Also es war ein Mega-Event, ja, und das ist so gut angekommen. Und auch hier wieder Beweis dafür, dass es absolut Sinn macht, liebe Unternehmer da draußen, sich mit Profis zusammentun, die ihr Handwerk verstehen, ja, die auch die Zeit haben, vor allen Dingen sich 13 Monate für so ein Event zu bemühen und da was auf die Beine zu stellen, um in 22 Ländern die Menschen zu erreichen. Das macht man nicht, wenn man das allererste Mal tut. Ja, da gehört jahrelange Erfahrung mit dazu. Und dann können solche Erfolge auch gefeiert werden. Und selbst bei mir ist diese Feier angekommen. Ja, und ich habe mit der Firma als solches zum Stand heute noch gar nichts zu tun. Aber wer weiß, was noch passiert. Und vielleicht begrüßen wir auch hier im Podcast Niggemann to go demnächst den Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer von Scheidenbachmann bei mir. Wer weiß.
Niggemann to go. Gold Goal.
Sehr stark. Lars, mich hat das total gefreut, dass du bei mir im Podcast heute dabei gewesen bist. Und,
bevor danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne. Und bevor wir den Podcast jetzt aber schließen, lass uns doch mal hören, was für unsere Zuhörer vielleicht heute da drin ist. Hast du was mitgebracht, wo du sagst, Mensch, da möchte ich euch gerne noch was mit auf den Weg geben, was wir jetzt noch erwähnen sollten?
Also im Moment kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, bewegt euch aus eurer Komfortzone raus. Wenn ihr irgendwo seid, egal wo in Deutschland, macht mit euren Mitarbeitern was Besonderes, sie werden es euch danken. Ne, weil ich glaube, nicht jeder Chef, ich habe das im nahen Umfeld auch miterlebt, es wird immer viel geredet, wir tun viel für die Mitarbeiter, aber es wird letztendlich doch weniger gemacht und Geld ist nicht alles. Macht mit euren Mitarbeitern wirklich ein tolles Erlebnis, dass ihr eine gemeinsame Basis habt, wo man die nächsten Jahre noch drüber sprechen kann, was das verbindet. Und gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, auch die Mitarbeiter zu halten. Denn Fluktuation ist, glaube ich, im Moment das Schlimmste, was einem passieren kann, weil man kriegt kaum neue Mitarbeiter.
Die Mitarbeitermotivation, was für die Mitarbeiter zu tun, das ist definitiv das A und O. Und das sind ganz wunderbare Schlussworte. Ich finde es ganz großartig, dass Lars heute bei uns dabei gewesen ist bei Niggemann to go. Alles andere ist kalter Kaffee. Dankeschön, liebe Zuhörer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder den Podcast ganz einfach abonniert. Das letzte Wort hat Lars.
Ja, ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer, immer mit dem Hinterkopf, der Herbst kommt. Und ja, raus in die Natur, raus aufs Wasser und gerne zum Hariksee kommen, zu uns, sei es nur zum Essen, zum Tretboot fahren oder vielleicht doch dann die Komfortzone ganz verlassen und mit aufs Wasser gehen.
Nach der Kaffeepause ist vor der Kaffeepause. Mehr frisch geröstete Unternehmenstipps bekommst du auf alexanderniggemann.de und natürlich in der nächsten Folge von Niggemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Alles andere ist kalter Kaffee.